Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmen der Biodiversität. Heute vom zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember 2025. Ich freue mich erstmal total, mit euch in gute Nachrichten in die Forschung starten zu können. Denn ab dem 01.01.2026 wird etwas in Kraft treten, was die gesellschaftspolitische Konsequenz von unserer Forschung ist und über das ich mich persönlich sehr freue. Denn das Ganze hat jetzt als Hintergrund 11 Jahre Forschungstätigkeit und ich bin jetzt am Überlegen, 8 Jahre Wissenschaftskommunikation. Ja, das kommt hin, genau. Ich bin relativ früh mit Kollegen eigentlich von mir auch auf ein Problem gestoßen vor vielen Jahren. Und das Problem war, dass die gesellschaftspolitische Debatte um Pflanzenbehandlungsmittel und deren Auswirkungen auf den Verlust von biologischer Vielfalt unfassbar schwer fassbar war. Also wir hatten die Schwierigkeit, dass wir sehr gerne Daten bekommen hätten, haben das in unterschiedlichsten Bezugsräumen irgendwie versucht und überall eigentlich die Auskunft erhalten, dass uns diese Daten nichts angehen. Also das heißt, wissenschaftliche Forschung hat keinen Zugang zu diesen Daten bekommen. Und das, obwohl sie eigentlich sehr gut dokumentiert vorliegen. Also das heißt, landwirtschaftliche Betriebe, die müssen natürlich aufzeichnen, was sie einsetzen, also welche Mittel und wie viel davon. Und das sogar bezogen auf die Flächen, die sie haben und die sie bewirtschaften. Und in diesen Karteien, früher als Bücher geführt, heute eigentlich digital, da ist es eigentlich so, dass diese Daten dann 3 Jahre lang im Betrieb aufgehoben werden müssen und die können im Bedarf von der Landwirtschaftskammer geprüft werden. Und dieser Bedarf bei der Landwirtschaftskammer, der richtet sich eigentlich nur nach Verdachtsfällen von Verstößen beispielsweise oder nach einzelnen Stichproben. Und weiter als bis zu den Landwirtschaftskammern sind diese Daten niemals gekommen. Das ist insofern ein Problem gewesen, da habe ich sehr viele Jahre darauf hingewiesen, als dass wir, wenn wir uns die Bundesrepublik Deutschland jetzt mal auf der Karte vorstellen, 1/3 dieser Bundesfläche jedes Jahr vielfach mit Pflanzenbehandlungsmitteln behandelt haben. Also das heißt, dort findet ackerbauliche Landwirtschaft statt und Pflanzenbehandlungsmittel wie Pestizide, Herbizide, Fungizide und Biozide, die werden dort quasi eingesetzt und niemand kann irgendwie nachvollziehen, was auf diesem Drittel der Bundesfläche eigentlich stattfindet. Und das ist natürlich etwas, was auch im gemeinschaftlichen Interesse ist, denn wir wissen mittlerweile sehr gut, dass natürlich Negativauswirkungen auf Organismen vorhanden sind, auch insbesondere durch den Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln. Nur diese Debatte in der Öffentlichkeit, die ist schon sehr stark vorangeritten und hat sich immer wieder um einzelne Stoffe gedreht, obwohl das Grundproblem überhaupt nicht angefasst worden ist. Und wir haben versucht 2015, damals integrierend in eine Auswertung, in Vorbereitung zu einer Studie zu Insektenbiomasserückgängen, die dann im Jahr 2017 veröffentlicht worden ist, diese Daten irgendwie zu integrieren, zu berücksichtigen, steckt da etwas dran und das haben wir eben damals nicht hinbekommen. Jetzt ist das Erfreuliche, dass es eine Durchführungsverordnung von der EU 2023/563 der Kommission gibt, vom 10. März 2023, unterzeichnet damals von der Präsidentin Ursula von der Leyen. Und hier ist es so, dass ab dem 1. Januar 2026 etwas in Kraft tritt, was wie folgt hier drin formuliert ist. Die beruflichen Verwender sind ferner gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung EG, dann kommt die Verordnungsnummer, dazu verpflichtet, die einschlägigen Informationen auf Anfrage der zuständigen Behörde zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kommt der wichtige Aspekt. Weiterhin können Dritte bei den zuständigen Behörden um Zugang zu diesen Informationen ersuchen und die zuständigen Behörden müssen den Zugang gemäß der geltenden nationalen und Unionsrechtsvorschriften gewähren. Das heißt, diese Änderung ab dem 01.01.2026 bedeutet, wenn ihr forscht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, über die betreuenden Behörden anzufragen und diese Daten müssen euch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es ändert sich eigentlich alles, was diese Bewertungen angeht. Und das ist ein sehr positiver Ausblick jetzt erstmal. Und ich bin jetzt sehr gespannt im Jahr 2026, denn auf dem Papier klingt das Ganze jetzt wirklich traumhaft und es wäre wirklich schön, wenn wir nicht mehr die flächenmäßig größte Datenintransparenz unserer Zeit vorliegen haben, was die Wissenschaft angeht, sondern diesbezüglich auch die Daten mal bekämen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, bleibt das Ganze ein Papiertiger oder findet sich wirklich eine Umsetzung? Denn es ist natürlich sehr herausfordernd, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die Verwaltung dessen funktionieren soll und auch vielleicht die Anonymisierung dieser Daten. Das braucht eine enorm gut funktionierende Infrastruktur behördlich und einen guten Informationsfluss. Und ich befürchte schon, dass das nicht so gut funktionieren wird, insbesondere zu Beginn. Aber wir werden das für euch auf jeden Fall ausprobieren und ihr bleibt auf dem Laufenden. Das heißt, vielleicht gibt es bald mal wissenschaftliche Bewertungen von dem, was draußen an Risiken wirklich in der Landschaft stattfindet. Das wäre ja sehr schön. Und ansonsten freue ich mich bei dem heutigen Thema sehr, denn heute haben wir zum ersten Mal ein Wunschthema im Podcast. Und dieses Wunschthema wurde geäußert von einer Person, die zu Besuch war, in der, ich glaube, so vor knapp 14 Tagen jetzt, in den entomologischen Sammlungen in Krefeld. Dort ist eine Gruppe da gewesen von Masterstudierenden von der Universität Duisburg-Essen. Und wir haben uns die Biodiversitätsforschung angeguckt, insbesondere halt unsere Biodiversitätsforschung im entomologischen Verein Krefeld. Und gleichzeitig auch mal auf diese DNA-basierten Methoden geblickt. Also das heißt Barcoding und Metabarcoding. Und genau darüber möchte ich heute ein wenig sprechen, und zwar über die Revolution, die das Ganze bedeutet, für die Aufklärung von biologischer Vielfalt. Denn die wissenschaftliche Forschung, die ist in den letzten Jahren so stark vorangeschritten, dass wir uns an einem Punkt befinden, der aktuell auch immer wieder mal beschrieben und eingeordnet werden muss, weil er einfach das gesamte Grundverständnis von dem, wie wir Artenschutz, Naturschutz oder auch wissenschaftliche Forschung dazu, die angewandt ist, in diesen Systemen betreiben, komplett hinterfragt und das auch notwendig macht, das Ganze zu hinterfragen, weil wir eigentlich auch wissenschaftsethisch uns mit diesen Fortschritten sehr stark auseinandersetzen müssen. Und deswegen soll es heute darum mal gehen. Ich fand diesen Aspekt sehr wichtig und fand das eigentlich auch angebracht, das als Thema wirklich mal zu behandeln. Jetzt ist es hier so, dass das Thema ein Thema ist, das uns schon sehr lange beschäftigt. Also das heißt hier im entomologischen Verein Krefeld bei mir, aber letztlich auch in der Insektenforschung insgesamt. Das heißt, wenn ich zurückdenke, geht es da schon so um 2008, 2009 mit den ersten Initiativen, die Barcodes generiert haben. Und wie das Ganze funktioniert, das gebe ich euch nur ganz grob als Einblick, weil es soll vor allem um den bewertenden Aspekt und die Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung gehen. Wenn wir nochmal zurückgehen, als Grundlage jetzt erstmal, dann befinden wir uns in der Bewertung von Arten oder in dem Wissenssystem um Arten, ja in dem System, was Linné begründet hat, also Carl von Linné mit Systema Naturae. Das war in einer späteren Auflage dann eigentlich 1758 das Grundlagenwerk, was die zoologische Systematik angeht heute. Und da ist es so, dass diese binäre Nomenklatur, wie solche Arten benannt worden sind, um sie dann eben in diesem System einzuordnen, dass er da gar nicht der Begründer war und das aber häufig noch so in den Köpfen drin ist, dass er das begründet hat. Er hat es nur etabliert. Also die Idee ist auf jeden Fall auch schon deutlich älter. Und die erste Etablierung davon, die er durchgeführt hatte, war dann schon irgendwann vorher mit der Einordnung der Pflanzen. Ich glaube, das waren schon die ersten Sachen irgendwie um 1748 und dann bis in die 1750er Jahre eben auch rein. wo er versucht hat, diese Systematik dann eben auch mal umzusetzen. Und das Artverständnis seit Linné hat sich natürlich auch so ein bisschen gewandelt. Also das heißt, heute versteht man auch ganz andere Dinge unter einer Art eigentlich, als man das früher noch so getan hat, weil die Artkonzepte, die wissenschaftliche Beschäftigung, was ist eine Art und was ist keine Art, natürlich auch nochmal sehr, sehr stark vorangeschritten sind. Da kommt es aber sofort auch zu einer Komplikation. Und zwar ist es so, dass wir erstmal, ja, wenn wir über die komplette wissenschaftliche Forschung sprechen, die sich mit Organismen auseinandersetzt, da sprechen wir über eine zoologische Systematik. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel von Insekten, weil das das Beispiel ist, mit dem ich arbeite, die im Laufe der Zeit wirklich vollständig auf dem basiert, was als Grundlagenwissen aufgebaut worden ist. Das heißt, alles, was wir heute betrachten in der Ökologie, wie sich einzelne Arten in Ökosystemen verhalten, beispielsweise in der Bewertung ganz direkt in der Praxis im Naturschutz, wie einzelne Arten geschützt werden sollen, ist davon abhängig, dass es um die Arten geht, die man mal festgelegt hat, die man benannt hat. Und um Individuen, die dann in dieses Konstrukt eigentlich reinpassen. Und das ist insofern kompliziert, als dass der Artbegriff eigentlich unterschiedlich definiert werden kann. Also ihr kennt wahrscheinlich den Artbegriff, wo man in der Biologie dann halt sagt, dass man so eine Fortpflanzungsgemeinschaft eigentlich hat, die fertile Nachkommen bildet und die isoliert ist von anderen Fortpflanzungsgemeinschaften. Das ist zum Beispiel ein Artbegriff. Es wird noch ein bisschen detaillierter eigentlich, weil man letztlich das Ganze auch noch deutlich umfassender definieren kann. Aber wir nehmen das jetzt mal ganz vereinfacht. Und dann gibt es letztlich in der zoologischen Systematik und in der Nomenklatur, da gibt es dann natürlich einfach Arten, die werden anhand ihrer Morphologie beschrieben. Und niemand weiß, wie diese Arten genau leben. Also das heißt, eine Nachvollziehbarkeit, ob eine Fortpflanzungsgemeinschaft überhaupt existiert und die Nachkommen fertil sind, das wissen wir zum Beispiel für die meisten Insekten, die wir bei uns in Deutschland haben, überhaupt nicht. Also das heißt, das ist das, wo das dann schon sehr schnell auffällt, wie semantisch unscharf so jede Definition für sich gesehen dann ist. Denn wenn wir jetzt mal Mückenarten nehmen, da haben wir sehr viele Mückenarten, die zum Beispiel auch erst in den vergangenen 20 Jahren beschrieben worden sind. Und da spreche ich dann von Mücken, die keine Stechmücken sind und Blutsaugen, sondern von Mücken, die letztlich als Larve in irgendeiner Form pflanzlichen Detritus abbauen und als adultes Tier später vielleicht mal Blüten besuchen, vielleicht mal irgendwo gerne Säfte an Pilzen aufnehmen, aber nichts weiteres mehr eigentlich im Leben. Und diese Arten, die sind häufig wirklich nur anhand von Morphologie unterschieden. Und später kam dann irgendwann eigentlich nochmal die integrative Taxonomie, wie sich das dann so ein wenig nennt, hinzu. Also der Versuch, eben auch noch DNA-basierte Methoden mit hinzuzuziehen. Da komme ich aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Und jetzt ist es so, dass eigentlich der Großteil der mitteleuropäischen Arten und auch der Arten in Deutschland, also wenn wir von Deutschland sprechen, dann sprechen wir bei den Insekten von etwa 34.000 verschiedenen bekannten Arten, die bislang beschrieben worden sind. Von denen wissen wir nur von einem Bruchteil eigentlich, wie diese Arten genau leben und wie die Lebensweise aussieht und ob man auch ein biologisches Artkonzept überhaupt nachvollziehen könnte oder ob es sich wirklich um ein rein morphologisches Artkonzept eigentlich halt verhält. So, das ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Und in der zoologischen, taxonomisch-systematischen Arbeit, wo man versucht, neue Arten zu beschreiben und die in ein System einzuordnen und zu charakterisieren, so dass andere Menschen danach diese Art auch so ansprechen können mit den gleichen Charakteristika, die man dann festgelegt hat. Das ist etwas, wo sehr stark eigentlich definiert ist, wie eine Art aussehen sollte. Also da gibt es eigentlich ein Regelwerk und darin ist beschrieben, was quasi unter einer Art verstanden wird da drin. Und das ist losgelöst erstmal von diesen Fortpflanzungsgemeinschaften und in diesem Versuch, das Ganze wirklich irgendwie biologisch zu greifen. Das ist die Grundlage und all das ist eigentlich ja auch die Grundlage, mit der klassisch gearbeitet wird. Also heute sowohl im praktischen Naturschutz als auch in der Forschung, als auch bei der Beobachtung in der Freizeit oder sonst was. Viele Leute erfreuen sich daran, rauszufinden, um welche Art handelt es sich denn. Und das ist dann eigentlich die Einordnung von dem Organismus, den man da gesehen hat, in ein existierendes System. Und man kommt in den meisten Fällen zu irgendeiner Lösung. Und das ist etwas, was sehr angenehm ist für uns, weil wir zu einem Ziel kommen, zu einem Ergebnis. Das ist eigentlich so, ich vergleiche Arten bestimmen eigentlich auch ganz gern mit so einer mathematischen Gleichung, indem man dann zum Schluss auf ein Ergebnis kommt. Und das ist immer etwas unbefriedigend, wenn man dieses Ergebnis nicht wirklich erreichen kann. Und dieses Wissen, das hat sich so sehr angereichert, dass man im Laufe der Zeit eben gesehen hat, dass man mit diesen Arten auch wissenschaftlich arbeiten kann und dass sie eine Bedeutung haben, weil diese Arten nicht alle gleich stabil sind. Und das ist eigentlich ein Fortschritt des Wissens, der bezieht sich dann eben schon auf ja so etwa 200 Jahre. Also das heißt, wir können eigentlich so dahin gehen, dass wir die ersten wirklich großen Beschreibungen von den Verlusten von biologischer Vielfalt haben wir so grob von der Wende vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Und dann schreitet es dann eigentlich voran in den Jahrzehnten sehr schnell, wo man dann realisiert hat, wie groß die Verluste sind, wie deutlich Verluste teilweise sind in Landschaften. Und daraus erwachsen ist eigentlich in dem Reichsnaturschutzgesetz damals noch in der NS-Zeit eben ein Gesetz, wo man versucht hat, Arten zu schützen, die ja bedeutsam sind für das Deutsche Reich zum damaligen Zeitpunkt. Und das ist etwas, was wir als Historie bis heute tief verwurzelt eigentlich finden im Bundesnaturschutzgesetz. Also ihr könnt euch das eigentlich so vorstellen, dass ein Großteil der Arten, die in den Listen auftauchen, auch wenn wir da jetzt bei den Insekten einmal bleiben, das sind die großen schönen deutschen Käfer, die damals quasi auch schon als schützenswert für die deutsche Landschaft wahrgenommen worden sind. Und die sind relativ stabil in den Jahrzehnten dann eigentlich in den Gesetzen weitergewandert. Und das ist ein interessanter Umstand auf jeden Fall. Darüber hinaus gab es aber dann eigentlich in den 1980er Jahren, auch bis zur Zusammenlegung von 1990 vom damaligen DDR-Naturschutzgesetz und dem Bundesnaturschutzgesetz, da gab es damals auch noch die Situation, dass eben noch viele weitere Organismen festgelegt worden sind, die in irgendeiner Form naturschutzfachlich von Relevanz sind. Und der ganz wichtige Aspekt, und das ist jetzt als Grundlage auch total wichtig, ist, dass eigentlich diese Auswahl dieser Arten nicht stattfand nach wissenschaftlichen Kriterien. Also es war keine wissenschaftliche Entscheidung, die nach Kriterien abgeleitet worden ist, sondern eine sehr pragmatische Entscheidung. Also damals wurden Arten festgelegt, die möglichst viele Menschen, die das Bundesnaturschutzgesetz umsetzen sollen, in unterschiedlichen Vollzugsbehörden oder auch in Facheinrichtungen, die Vollzugsbehörden beraten oder quasi diese einzelnen Untersuchungen durchführen oder so, die da durchgeführt werden können. Und da seht ihr jetzt als Beispiel für die Insekten die Situation, dass es vor allem kleine Artengruppen gibt, die eine größere Körpergröße haben und überschaubar sind, was die Artenzahl betrifft, die sich sehr stark etabliert haben. Ich spreche jetzt hier insbesondere von Tagfaltern, von Heuschrecken, von Libellen beispielsweise. Manchmal sind es eben auch noch Laufkäfer, die hinzugekommen sind. Seltener sind es auch Wildbienen, die in einzelnen Regionen so ein bisschen berücksichtigt werden. Aber insgesamt, wenn wir nochmal auf den Gesamtanteil blicken, der Gesamtanteil von 34.000 verschiedenen Insektenarten, ist das natürlich ein sehr kleiner Anteil, der damals gewählt worden ist. Und das ist auch ganz wichtig, das zu verstehen, dass man sich im Naturschutz sehr früh für einen sehr schmalen Blickwinkel entschieden hat. Und Begründungen früher sind natürlich auch dafür gewesen, dass es zu kompliziert ist, Artgemeinschaften zu verstehen, also überhaupt verstehen zu können. und dass man Indikatoren braucht, also wertgebende Organismen, die ja exemplarisch für diese Landschaften stehen, und man kann dann Dinge ableiten, um eben den Artenschutz zu erhalten, um Ökosysteme besser erhalten zu können, also Lebensräume aufgrund ihrer besonderen Schönheit, was auch eine Definition ist, und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was also die Grundlage darstellt und ein riesengroßer Cut war in der Wissenschaftslandschaft auch, denn ab diesem Zeitpunkt fand sehr viel angewandte Forschung statt, die sich dann nur noch auf diesen sehr schmalen Blickwinkel bezogen auf die biologische Vielfalt spezialisiert hat. Also das heißt, da fing es eigentlich an, dass wissenschaftliche Forschung sich immer mehr auch nur um einzelne Gruppen gedreht hat, die dann diese naturschutzfachliche Relevanz haben. Also das heißt, die Behördengelder sind dann auch in die Forschung geflossen und man hatte einen angewandten Aspekt, um Lebensräume besser zu erhalten, um Artgemeinschaften besser zu erhalten und so weiter und so fort. Und das ist so die Grundlage, die wir eigentlich bis dato hatten. Und immer mit dem großen Problem, und da fange ich jetzt nochmal an, auf unsere Forschung zu blicken, dass eigentlich die Bewertung von Insektendiversität an einem Punkt, die enorm hoch ist, also wir sprechen, wenn wir nochmal die 34.000 Arten anschauen, in artenreichen Naturschutzgebieten, die wir untersucht haben, von etwa 3.400 aufgelösten Arten und weiteren, die noch nicht aufgelöst sind, also etwa ein Zehntel von der bekannten Insektendiversität lebt im Laufe des Jahres an einem Punkt in einem solchen Gebiet. Das ist enorm viel. Und auch in Gärten wissen wir jetzt heute durch sehr lang angesetzte Untersuchungen, dass wir dort in vielen Fällen über 1.000 Arten hinbekommen. Also an einem Punkt leben enorm viele Arten. Und das Verständnis in der Vergangenheit dazu war, dass das eigentlich bodenlos ist und man nicht so richtig weiß, wie so eine Gesamtgesellschaft aussieht. Und da kommt jetzt eigentlich eine ganz große Revolution ins Spiel. Und über die Revolution, das soll jetzt eigentlich auch der Inhalt der heutigen Folge sein, möchte ich ein bisschen sprechen. Und zwar sind das die DNA-basierten Methoden. Wir haben so in diesem vorherigen Verständnis diesen Ansatz der kleinen Anteile gehabt von biologischer Vielfalt, die aufdeckbar waren, und der größte Anteil von den lokalen Organismen ist nicht aufklärbar gewesen. Und damit ist man immer in einer gewissen Ungewissheit unterwegs gewesen. Und heute befinden wir uns in einem Zeitpunkt, und das ist das, was ich als Revolutionsbegriff da jetzt eigentlich verstehe, dass wir den größten Teil der biologischen Vielfalt aufklären können und nur der kleinste Teil noch übrig bleibt. Also genau umgekehrt zu dem, wie es eigentlich vor wenigen Jahrzehnten jetzt noch der Fall war. Und man sieht das Ganze heute schon in der Form, dass wir immer die Situation eigentlich hatten, dass der größte Anteil der Daten zu biologischer Vielfalt, also in dem Fall ganz konkret Beobachtungen, der kam immer nicht aus dem akademischen Sektor. Das heißt, wenn wir uns auch vor wenigen Jahren jetzt noch Meldeplattformen angesehen haben, dann hatten wir immer die Situation, dass viel mehr Menschen irgendwelche Fotos von Organismen gemacht haben und die irgendwie eigentlich dokumentiert haben auf unterschiedlichen Plattformen oder in Veröffentlichungen, in Freizeitforschung und so weiter und so fort, also auch Neuarten, die beschrieben worden sind. Alles bezog sich im Wesentlichen auf Tätigkeiten außerhalb des akademischen Feldes. Und das sieht man in der Naturkunde eigentlich überall. Also auch wenn man in andere Bereiche reingeht, die Höhlenforschung zum Beispiel, dann ist es so, dass eigentlich der Großteil der Höhlen nicht durch die akademische Forschung aufgedeckt worden ist, sondern das ist eigentlich durch Freizeitforschung aufgedeckt worden, wo Leute Karten erstellt haben, die Artenvielfalt in solchen Höhlen bearbeitet haben oder sowas. Und in den anderen naturwissenschaftlichen Bereichen sieht es relativ ähnlich aus. Und jetzt haben wir diesen ganz großen Revolutionsmoment, dass mittlerweile so viele DNA-basierte Anwendungen stattfinden, insbesondere Metabarcoding, dass sich das langsam annähert und wandelt. Das heißt, heute werden mehr und mehr Daten aus dem akademischen Sektor produziert. Und zwar auch enorm viele Daten und auch da steigend an der Datenanzahl. Beobachtungen, die nicht aus diesem Sektor kommen. Aber wenn wir jetzt die Fläche von Deutschland betrachten und ich diese Projekte mal auswerte, die momentan laufen mit Metabarcoding, dann werden wir in wenigen Jahren wirklich schon da sein, wo das Ganze überholt worden ist. Und das ist also auch ein maßgeblicher Punkt, den ich als Revolution betrachte in diesem Bereich, dass wir einfach einen Wissenszuwachs haben, der mittlerweile stärker getrieben ist durch den akademischen Sektor, als es in der Vergangenheit war. Das sehen wir gleichzeitig übrigens auch, und da fasse ich den akademischen Sektor jetzt erstmal auch drunter, in den Ausbildungen und den Zugängen von Menschen dann eigentlich so in diesem Bereich. Also wenn wir jetzt auch mal ganz platt die Mitglieder uns im entomologischen Verein oder sowas anschauen, dann sieht man da einen sehr starken Generationswandel zwischen früher, wo Leute hobbymäßig mit den unterschiedlichsten Berufsfeldern Insekten bearbeitet haben und dann eigentlich auch die Personen, die heute in den 50ern und 60ern ihres Lebens stecken, als Hobby zu der Insektenforschung hinzugekommen sind. Während bei den Jüngeren, wo ich jetzt dann quasi so zwischen 20 und Mitte 30 spreche in irgendeiner Form, da sehen wir eigentlich sehr, sehr stark, dass wir einen Zugang haben durch das Studium. Also es ist eigentlich immer ein Qualifikationsweg, der in diese Situation reingeführt hat. Und jetzt komme ich mal zu den spannenden Aspekten hinter dieser Revolution und was das Ganze jetzt so revolutionär macht eigentlich. Und zwar kommen wir jetzt mal zum DNA-Barcoding. Es ist so, dass, so wie wir das eigentlich auch aus der Kriminalistik kennen und irgendwann in den 90er Jahren die Fingerabdrücke über DNA-Barcodes irgendwann auch möglich waren. Also das heißt, man konnte genetische Fingerabdrücke sich anschauen. Ein Haar an einem Tatort reichte aus, um eben ein Indiz zu haben, dass es Person XY gewesen sein könnte, die sich an diesem Punkt aufgehalten hat. Und damit hat man ein Indiz, was man beispielsweise auch vor gerichtlichen Prozessen einsetzen kann als Argument. Und wenn eine Person unter Argumenten einknickt, dann hat man da eine Beweisführung, die man auch damit durchführen kann beispielsweise. Und das Ganze ist eigentlich auch relativ ähnlich möglich natürlich mit der DNA von anderen Organismen. Also wir haben ja im Prinzip eigentlich in der DNA so als Doppel Helix diese Nukleotidsequenzen, also das heißt diese Abfolge von Nukleotiden, und es gibt halt so vier Basen, die eigentlich ganz basal da vorkommen. Und wenn man da nochmal zurück in den Biologieunterricht geht, dann hatte man die alle mal irgendwie, also Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin, die das eben in der DNA sind. Und diese Abfolge der Basen, die ist eben unique für einzelne Arten. Und das kann man sich da eben zunutze machen. Jetzt gibt es aber auch da eine gewisse Varianz, ein gewisses Spektrum, ein Polymorphismus kann man das auch nennen eigentlich, also eine Vielgestaltigkeit dieser Sequenzen, die das Ganze wieder ein kleines bisschen schwieriger macht und nicht ganz so einfach macht, dass man es wirklich ganz simpel fassen kann. Aber es ist eben so, dass das ein zusätzliches Argument geworden ist und man gesehen hat, dass man in vielen Fällen die existierenden Art Konzepte, die man so hat, eben durch die Berücksichtigung von einer DNA-Sequenz ebenfalls nochmal stützen kann oder in Fällen sogar einen Hinweis darauf findet, dass es zu falsifizieren ist. Und das ist eigentlich auch nochmal ein maßgeblicher Schritt, der die Biodiversitätsforschung betrifft in den letzten Jahren. Dieses Feld nennt sich, wenn man das mit einbezieht, integrative Taxonomie, wo man eben diese DNA-basierten Methoden mit anwendet in der Taxonomie. Und es ist so, dass man in den meisten Fällen jetzt eigentlich, die heute angewendet werden, nutzt man mitochondriale DNA. Mitochondrien, auch da erinnert ihr euch vielleicht an die Kraftwerke der Zellen so gesehen. Diese mitochondriale DNA ist einfach aus so ein paar Gründen der Praktikabilität sehr gut geeignet gewesen, um sie eben dafür zu nutzen. Und es gibt dort eben eine Untereinheit von einem Gen, und das ist die also eine Untereinheit der Zytochrom-C-Oxidase, häufig auch als COX-1 bezeichnet, was dann eigentlich verwendet wird. Und da hat man eben gesehen, dass das sehr gut geeignet ist für sehr viele Organismen. Und gleichzeitig ist es in den Laborprozessen ziemlich leicht umsetzbar gewesen, indem man sich für diesen Abschnitt entschieden hat, weil man eigentlich auch so Enzyme vorliegen hatte, die halt besonders gut an solche Stellen andocken können zum Teil. Und das ist eigentlich der praktische Hintergrund gewesen. Und jetzt wird quasi beim DNA-Barcoding in diesem Bereich dann eine gewisse Folge von diesen Basen einfach nur sequenziert, also abgezählt, so gesehen. Und das ist dann eigentlich der DNA-Barcode. Also da erhält man dann eben eine Länge von einer festgelegten Basenpaaranzahl. Und diese Reihenfolge, das ist dann der eigentliche Barcode, der jetzt, und das ist das Spannende, für enorm viele Organismen auf dieser Welt bislang schon berücksichtigt worden ist. Also man hat jetzt in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, Barcodes zu generieren. Und diese genetischen Fingerabdrücke, die sind hinterlegt in Datenbanken. Und ich weiß jetzt selbst bei mir, dass jetzt die intensive Arbeit in dem Bereich 15 Jahre her ist. Nächstes Jahr schon 16 Jahre. Die Zeit vergeht auch super schnell einfach. Damals war ich auch noch ziemlich jung und habe im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn in dem Projekt GBOL 1, German Barcode of Life, enorm viele Käfer eingereicht und mit dazu beigetragen, dass wir da zum Schluss Tausende von Käfer-Barcodes generiert haben, jeweils mit Gewebsteilen von Käferarten aus Deutschland. Und ich bin enorm viel unterwegs gewesen und habe enorm viele Gewebsproben genommen dann eigentlich. Und die Gewebsproben, die wurden halt sequenziert und dann hinterlegt im Rahmen dieses Projektes. Und ich glaube sogar, dass die ersten Barcodes, die ich eingereicht hatte, waren 2008 oder 2009. Also es ist wirklich schon ziemlich lange her. Und das haben nebst mir auch noch eine Handvoll andere Leute gemacht für die Käfer in Deutschland. Und dann gab es eben auch viele andere Spezialistinnen aus anderen Gruppen, die versucht haben, möglichst viele Organismen einzureichen, damit man eine Übersicht von diesen Organismen bekommt. Und was ist jetzt da das Spannende eigentlich? Dadurch bedingt, dass dann, so wie ich dann mit meiner Expertise Käfer bestimmt habe und die Käfer eingereicht habe, gibt es diese Barcodes dann als Information zusammen mit einem Artnamen, der durch diese ganz klassische Morphologie zugeordnet worden ist. Also ich habe bestimmt, das ist Käferart XY, und diese Käferart XY, die hat danach ihren Barcode bekommen. Und der steht in einer Datenbank mit meiner Bestimmung Käferart XY. Und das ist jetzt das Spannende, weil sobald jemand nochmal draußen unterwegs ist und nimmt eine Gewebsprobe von einem Käfer beispielsweise und kennt selbst diesen Käfer nicht, und der wird dann sequenziert und man hat die Sequenz vorliegen, geht in die Datenbanken rein, ringt gleich diese Sequenz ab und man hat eine Übereintreffung, also eine Übereinstimmung vielleicht von 100% oder 98% oder sowas, mit eben dieser früheren Sequenz, die ja typisch ist für die Art in der Regel, dann hat man da den Vorteil, dass man plötzlich eine Artbestimmung durchführen kann, ohne dass man selbst in der Lage wäre, diese morphologische Bestimmung durchzuführen. Also das heißt, meine frühere Expertise, die eingesetzt worden ist in diese Zuweisung dieses Barcodes, die hat dann eigentlich auch eine große Rolle gespielt für die Grundlage, die man jetzt heute hat mit diesen zugewiesenen Barcodes. Und da ist es so, dass bei vielen Artbeschreibungen heute solche Sequenzen gleich mitgeliefert werden. Also da werden gleich Barcodes mit hinterlegt. Und es gibt zum Beispiel auch die Zoobank, also eine Online-Datenbank, wo man eben Einträge, die zoologisch-taxonomische Literatur, also so eine ja, zoologisch-taxonomisch-systematische Arbeit eigentlich betreffen, neue Artnamen und sowas. Dort können Dinge auch verlinkt werden und man kann Informationen verlinken, wie dann Veröffentlichungen oder eben auch solche Barcodes, die sich in diesen Datenbanken befinden. Und mit einem Barcode ist so eine Artbeschreibung ja zum Beispiel ein kleines bisschen mehr unterfüttert mit einem Argument, und zwar ein weiteres Argument, was dann nachvollziehbar ist. Und das ist natürlich sehr schön. Das hat jetzt aber auch zu einer großen Streitsituation in der Forschung geführt. Und zwar immer eine gewisse Skepsis, die eigentlich unausgesprochen herrschte in vielen Bereichen, weil ganz klassische Personen, die dann so mit klassischen morphologischen Methoden gearbeitet haben, die hatten ab einem gewissen Zeitpunkt auch Sorge, dass diese neue Methode sie quasi überflüssig macht in irgendeiner Form, sie nicht mehr gebraucht werden oder zumindest auch eine Konkurrenzsituation darstellt. Und das hat zu ziemlich großen Verwerfungen geführt zum Teil, aber auch zu Feindschaften in der Offenheit bezogen auf neue Methoden in der wissenschaftlichen Forschung. Und diese ganzen Verwerfungen, die sind bis heute noch nicht so richtig abgeheilt. Also das ist wirklich was, was man mitbekommen hat, insbesondere auch bei Faunisten, also vielen Personen, die geguckt haben, wo einzelne Arten in welchen Bereichen vorkommen. Da gab es am Anfang eine unglaublich große Skepsis bezogen auf diese DNA-basierten Methoden. Und diese Verwerfungen, die sind noch gar nicht so alt. Also wir sprechen da jetzt wirklich über die letzten 15 und teilweise auch 10 Jahre. Denn ich komme gleich nochmal so auf das Metabarcoding zu sprechen. Da sind wir sogar noch nicht ganz bei 10 Jahren angelangt. Und das ist etwas, was ich auch total spannend finde. Und diese Konflikte, die gehen jetzt noch so ein bisschen weiter, weil man jetzt eben mit, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man bioinformatisch diese Sequenzen von einer Art dann quasi auswertet, dann sieht man zwei gewisse Cluster so gesehen. Und je weiter diese Cluster voneinander wegliegen, desto größer ist das Argument eigentlich oder das Indiz erstmal darauf, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das mehr als eine Art sein könnte. Und da spricht man dann von kryptischen Arten. Also Arten, wo man jetzt davon ausgeht, es ist eine eigene Art, die aber morphologisch innerhalb der bisher beschriebenen Art noch gar nicht aufgetaucht ist. Und jetzt plötzlich mit der DNA-basierten Methodik rauskommt über den Barcode. Wir haben jetzt hier eine ganze Serie von Tieren vorliegen und die sind alle gebarcodet. Und das eine, das sticht ein bisschen raus von einem anderen und wir halten das für zwei Arten. Das hat zur Beschreibung von sehr vielen Arten geführt, auch schon erfolgreich. Also man hat auch gesehen, dass da eigentlich dann noch solche Schwesterarten aufgetaucht sind, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gab es jetzt eigentlich auch noch total spannende Entwicklungen eigentlich. Das wird ganz gerne auch so ein bisschen als Turbotaxonomie bezeichnet, was ich auch irgendwie so einen sehr schönen Begriff dafür finde. Und zwar sind dann Leute natürlich auch noch auf die Idee gekommen, Mensch, wenn man jetzt diese Barcodes hat und die zeigen einem das eigentlich relativ gut an, in welchem Bereich man davon ausgehen muss, dass es sich um eine neue Art handelt, dann kann man auch die morphologische Bestimmung komplett weglassen, also die morphologischen Merkmale. Und so wurden zum Beispiel sehr viele Brackwespen mal beschrieben in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, die für ziemlich Furore gesorgt hat, also wirklich heftigste Diskussionen in den Bereichen, wo eben enorm viele Blattwespen, enorm viele Brackwespen-Taxa beschrieben worden sind, neue Arten beschrieben worden sind. Und das Einzige, was beigefügt war, war eigentlich das Bild von dem Tier und die Sequenz dazu. Und dann natürlich die Informationen, wo dieses Tier gefangen worden war. In einer Falle beispielsweise war das sehr häufig der Fall. Zu Flugfallen in Südamerika. Und das ist natürlich eine Sache, die auf jeden Fall meines Erachtens auch mal notwendig war, dass solche Konflikte entstehen, also die Leute anfangen, darüber zu diskutieren, weil wir ja jetzt eine komplett neue wissenschaftliche Bewertungsgrundlage auch haben mit diesen weiteren Erkenntnissen. Und jetzt, warum sind diese Barcodes so spannend und wie steckt da jetzt die Revolution da eigentlich noch hinter? Das kam jetzt mit einer weiteren Methode erst. Und zwar geht es jetzt hier darum, dass es eben auch, seitdem diese Datenbanken aufgebaut sind und immer mehr Barcodes darin landen, die Möglichkeit gibt, Metabarcoding durchzuführen. Und Metabarcoding, das ist jetzt die eigentliche Revolution, betrachtet auf die bezogen auf die Diversitätsauswertung, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auch Mischproben von DNA, also zum Beispiel eine gemischte Insektenprobe, wenn man jetzt mit einem Kescher durch eine Wiese läuft und hat in diesem Kescher vielleicht irgendwie 6 Ameisen, von denen 2 unterschiedliche Arten dabei sind, und man hat irgendwie ein paar Marienkäferarten da drin, hat irgendwie einen Spitzmausrüssler dann noch da drin jetzt als Beispiel und noch einen Blattkäfer und eine Schlupfwespe und irgendwas anderes, dann hat man die Möglichkeit, diese Probe insgesamt zu metabarcoden, diese Insekten, die jetzt da drin sind, und dann die Sequenzen abzugleichen mit den Datenbanken und erhält dann quasi eine Artenliste für diese Arten, die man in dieser Probe drin hat. Und das ist natürlich revolutionär, das tun zu können mit rein systematischen Werkzeugen, die sich auf die Bioinformatik beziehen. Also man braucht gar nicht mehr einzelne Personen, die jetzt diese Tiere morphologisch bestimmen. Aber, und das ist noch ganz wichtig, die Auswertung nachher kriegt nur Qualität mit Leuten, die das können. Und man erhält dann aber eben Listen über die Erbgutinformationen, die man in einer solchen Probe drin gehabt hat. Und das ist insofern sehr spannend und revolutionär, als dass wir da jetzt genau bei der Methode angekommen sind, die das erstmals ermöglicht, umfassend Proben hinsichtlich der Diversität zu bewerten, bei denen das in der Vergangenheit niemals möglich war. Und ein solches Beispiel, mit dem forschen wir, das heißt, das sind zum Beispiel Malaisfallenproben. Da ist es so gewesen, dass Malaisfallen also die größten Einblicke geben, die in Insektendiversität mit einer Methode möglich sind, die passiv erfasst im Laufe eines Jahres oder einer Vegetationsperiode. Und mit keiner anderen Einzelmethode lassen sich so viele Arten innerhalb eines Lebensraumes im Laufe eines Jahres erfassen, zum Beispiel. Und das heißt, man hat da teilweise Mischproben drin von mehreren hundert Insektenarten, die in 14 Tagen irgendwo lang geflogen sind oder sowas. Und der Großteil dieser Arten sind also so zwischen 2 und 5 Millimetern Körpergröße, würde ich sagen. Nur wenige Insekten sind wirklich groß im Verhältnis. Und diese Proben waren in der Vergangenheit also immer so, dass man die angewendet hat, mit dem Ziel eigentlich in der Regel ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, damit man eben nicht nur die Arten aus diesem praktischen Naturschutz bewertet. Da schließt sich da wieder so ein bisschen der Kreis zu dem Naturschutz eigentlich, sondern wir jetzt an einem Punkt sind, wo man wirklich sagen kann, mit diesen Fallen kann man eben Diversitätsproben bewerten mit einem möglichst breiten Blickwinkel, aber einer sehr methodenspezifischen Probe. Also das heißt, so wie die Art Zusammensetzung in einer solchen Malaisfallenprobe ist, bekommt man sie nur mit Malaisfallen und nicht mit Kescherfängen, mit Klopfschirmen, mit Sieben und irgendwas anderem, womit man noch arbeiten kann, sondern es ist einfach ein methodenspezifisches Muster und ein methodenspezifischer Einblick, der nicht bewertet werden sollte hinsichtlich der Eignung auf eine ganz kleine Artengruppe. Also man sollte nicht sagen, die Methode ist schlecht geeignet oder gut geeignet, um Nachtfalter zu erfassen oder so, sondern man sollte halt immer schauen, dass die Methode ein methodenspezifisches Ergebnis liefert und man aus diesem Ergebnis ganz viele Zusatzinformationen gewinnen kann, beziehungsweise erstmal auch primäre Informationen in alle Richtungen. Genau, und jetzt ist es so, dass wir früher die Situation hatten, dass also über 70 Personen sich mal zusammengetan haben und versucht haben, eine einzelne Malaisfalle, ein einzelnes Ergebnis wirklich mal bis zum letzten Rest zu bestimmen. Und es gab die Situation, dass man einen Großteil von einer Probe irgendwie hinbekommen hatte, aber es waren immer noch so knapp 30% dieser Probe, die unbestimmbar waren, weil einfach niemand zu diesem Zeitpunkt die Gruppen beherrschte und niemand die Möglichkeit hatte, beispielsweise winzigste parasitoide Wespen oder sowas zu bestimmen. Und jetzt hat sich das insofern gewandelt, als dass das, was noch nie erreicht werden konnte, also wirklich den allergrößten Teil und nur ein winziger Teil bleibt übrig von der Diversität, die sich noch nicht aufklären lässt, ist aufdeckbar. Das haben wir jetzt heute mit Metabarcoding. Also mit dieser Auswertung der Malaise-Falle, wo wirklich mal versucht wurde, eine Probe komplett zu bearbeiten, das hat sich über 7 Jahre hinweggezogen, dass Personen immer wieder Ansätze gefunden haben, das quasi zu machen. Und heute hat man innerhalb von wenigen Monaten eigentlich Sequenzergebnisse bezogen auf diese Proben und Artzusammensetzungen dann auch in diesen Proben drin, nur durch das reine Metabarcoding und den Abgleich davon. Und das revolutioniert jetzt gerade die Wissenschaftslandschaft insofern, als dass zum einen wir jetzt kurz vor dem Punkt stehen, dass man sagen muss, es lässt sich mit den aktuellen Methoden der wissenschaftlichen Forschung nach bestem Wissen und Gewissen in der Arbeit eben der größte Teil von biologischer Vielfalt messen. Und man kann natürlich auch nach wissenschaftlichen Kriterien diesen Teil der biologischen Vielfalt bewerten. Und das ist jetzt das Spannende, weil es eigentlich jetzt erstmals so ist, dass wir sagen können, wir könnten jetzt wirklich mit einem sehr breiten Blickwinkel biologische Vielfalt erhalten und nicht mehr nur Artenschutz betreiben oder nur Schutz von einzelnen Lebensraumtypen oder irgendwas anderem, sondern man könnte jetzt wirklich daran arbeiten, ist jetzt an dem Punkt angelangt, dass man das Ganze in einen sehr breiten Blickwinkel bringen kann. Und ich bin jemand, der von der Philosophie her schon immer diesen Ansatz verfolgt. Also das heißt, für mich ist es eigentlich so, also schon immer ist falsch, ne, sondern seitdem ich damit arbeite, dass ich immer nicht vertretbar fand, nur einzelne kleine Artengruppen in der Form zu bearbeiten und als Empfehlung zu nutzen, wie es gemacht wird. Also das heißt, sich in das etablierte System im Naturschutz im Prinzip unterzuordnen und zu sagen, wir bewerten in Unkenntnis des Restes eben entscheidend anhand der wenigen Arten, die wir jetzt hier gerade betrachtet haben, diesen Lebensraumtypen. Und das kann ich euch so begründen, dass ihr, vielleicht könnt ihr das gut nachvollziehen, wenn man das so als, kennt ihr diese besoffenen Brillen, die es gibt? Bei uns gab es das in der Schule damals mal. Wir haben mal so Promille-Brillen bekommen, um damit irgendwie rumzulaufen. Die sind stark verschwommen gewesen oder irgendwas anderes. Und eigentlich müsste man eine solche besoffenen Brille mal basteln als Biodiversitätsblickwinkelbrille. Mit dem Blickwinkel, den man im Naturschutz momentan basierend auf dem Bundesnaturschutzgesetz anwendet, um biologische Vielfalt zu schützen. Also biologische Vielfalt ist ja nicht das Schutzgut, sondern um eben geschützte Arten zu schützen und geschützte Lebensräume und besonders schöne Lebensräume und sowas. Und dann könnte man sagen, man klebt an dieser Brille alles ab von den 34.000 Arten, die man nicht betrachtet. Und lässt dann übrig die wenigen 100 Arten, die man betrachtet bei der Berücksichtigung von der Bewertung. Oder macht es dann ganz lokal, sagt dann irgendwie, ich habe lokal hier irgendwie 3 Schmetterlinge, auf denen basiert das Konzept in dem Naturschutzgebiet oder so. Und klebt dann einfach alles andere ab, sodass man bei dem relativen Anteil dieser 3 Arten unter den vielleicht 1500 bis 2800 Arten oder sonst was ist. Und das ist so ein scherzhaftes Bild dafür, wie ich sagen würde, damit sollte man dann mal durch die Fußgängerzone navigieren und gucken, wie gut das funktioniert, weil man eigentlich eher in einem Blindflug unterwegs ist, wenn man einen solchen Blickwinkel einnimmt und die anderen Dinge ignoriert, anstatt dass man eine wissenschaftlich redliche Position einnimmt, meines Erachtens. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser philosophische Ansatz, der ist eigentlich schon relativ alt. Also es gibt es als All Taxa Inventory, gibt es das schon seit vielen Jahrzehnten, wo Leute schon immer darauf hingewiesen haben, dass das nicht ausreichend ist, sich auf sehr wenige Arten zu fokussieren, weil diese wenigen Arten ja häufig eben auch noch den Bias haben, dass das die Arten sind, die Menschen besonders gut gefallen oder so. Und andere Arten dadurch keinen Schutz erfahren. Also man sieht das zum Beispiel auch, wir wissen bei sehr vielen ausgestorbenen Arten in Deutschland gar nicht, dass sie ausgestorben sind, weil es über diese Organismengruppen gar keine rote Liste gibt. Also das heißt, da ist nie systematisch was reingeflossen, dass man eine rote Liste erstellt. Und dieser Grundkonflikt, der existiert eigentlich in der Wissenschaft jetzt schon, wie gesagt, viele Jahrzehnte. Und der zeigt sich insofern, als dass die Prioritätensetzung bei wenigen Personen gegeben ist und bei anderen Personen, die ordnen sich in die Systeme ein, die halt etabliert sind und die gegeben sind und versuchen auch in der eigenen Ausrichtung dem gerecht zu werden eigentlich. Das heißt, man forscht dann auch angewandt nur für die Organismengruppen, für den praktischen Naturschutz, kriegt dann im Prinzip diese Gelder dafür und hat natürlich auch ein perfekt passendes Forschungsthema, so dass die Behörden natürlich auch begeistert sind, dass damit die eigenen Konzepte sehr gut umgesetzt werden können. Und das ist einfach der simpelste Betrieb dann so gesehen auch. Er lässt aber halt die wissenschaftliche Schwierigkeit außen vor, dass man eigentlich sagen muss, wissenschaftlich ist eigentlich notwendig als oberste Priorität, dass Kenntnislücken bestmöglich aufgedeckt werden. Das muss immer der Ansatz sein in der Wissenschaft meines Erachtens. Und das finden wir auch in der Wissenschaftsphilosophie an sehr vielen Stellen, dass man sagen muss, dort, wo wir am wenigsten wissen, da müssen wir mit der größten Intensität Licht ins Dunkle bringen, um irgendwie das Gesamte besser verstehen zu können. Und bei Arten und auch wenn wir bei Arten um die Erforschung, da über die Erforschung sprechen, da haben wir eben exakt, und das ist einfach so durch diesen, diesen so geschaffenen Bias, der quasi da im Naturschutz herrscht, durch die früheren Entscheidungen, haben wir exakt das Gegenteil. Also das heißt, wir haben eigentlich die meisten Daten zu Tagfaltern, zu Heuschrecken, also zu den Gruppen, die so gut erforscht sind, wie die anderen Gruppen, genau konträr dem gegenübergesetzt, überhaupt nicht. Und trotzdem tummeln sich immer mehr Leute bei den sehr kleinen Artengruppen, oder Libellen kann man auch noch hinzunehmen beispielsweise. Und mehr Personen gehen immer weiter in diesen Bereich und es werden mehr und mehr Daten da generiert. Und in dem Bereich, wo wir es eigentlich genau benötigen, also Schlupfwespen, Brackwespen, Tripse, es spielt eigentlich gar keine Rolle, welche Gruppen man alles so nehmen kann, die so eine Aufmerksamkeit nicht bekommen. Da sieht es wirklich schlecht aus und es sind teilweise Einzelpersonen in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Also ein ganz konträres Bild, was nicht einem wissenschaftlichen Ansatz der Logik folgt. Also dass möglichst unbekannte Bereiche möglichst gut erforscht werden müssen, damit man Bescheid weiß und nicht im Dunkeln tappt. Und Metabarcoding liefert jetzt plötzlich die Möglichkeit, das zu tun. Also das heißt, man kriegt plötzlich Informationen über diese ganzen Artengruppen, die man vorher gar nicht haben wollte, also die man sich überhaupt nicht ansehen wollte. Und das ist jetzt enorm spannend, weil wir uns jetzt in einem Zeitfenster bewegen, wo diese kompletten Daten mehr und mehr klar machen, dass man diese Dinge berücksichtigen kann und nicht mehr aus praktischen Gründen, wie noch vor wenigen Jahrzehnten, sagen kann, ohne sich dafür selbst zu erklären eigentlich, also man muss es ja selbst vertreten können, dass man alle anderen Dinge ausblendet, weil sie zu komplex sind beispielsweise. Und das ist jetzt heute eben nicht mehr der Fall. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das, was ich noch wichtig finde, um das vielleicht nochmal so mitzugeben, ist jetzt nochmal so ein, zwei Beispiele irgendwie zu nennen. Und zwar ist es so, dass ihr mit solchen Mischproben, die können total unterschiedlich aussehen. Und eine sehr spannende Sache war zum Beispiel eine Studie, die wir vor, ich bin jetzt gerade am Überlegen hier, ich muss mal ganz kurz nachgucken sogar. 2022, auch schon wieder 3 Jahre her, 22. November 2022. Und zwar habe ich da mitgewirkt an einer Studie federführend von Till Hendrik Macher in der Arbeitsgruppe von Professor Florian Lese. Und wir haben uns da unter Bäumen Rainwash eDNA angeguckt. Also wir haben quasi Regen aufgefangen nach einem sehr starken Regenevent und danach dieses Wasser gefiltert in Teilen und dann eigentlich nur zugeordnet, was an DNA-Sequenzen sich noch in diesem Wasser befand. Und das war total spannend, weil das war so eine Proof-of-Principle-Studie eigentlich, wo wir das erstmals ausprobiert haben. Und hier sah es so aus, dass Robin Schütz und Till Hendrik Macher, die sind so auf diese Idee quasi gekommen und haben dann auch so Tische aufgestellt, die sie selbst gebastelt haben aus Planen im Baumarkt und Rohrverbindungen und sowas. Und diese Tische wurden dann unter den Bäumen platziert. Also ich hab die mitplatziert, diese Tische. Und wir sind dann in einem Waldgebiet unterwegs gewesen, wo wir unterschiedliche Baumarten auswählen konnten und haben dann unter diese Bäume dann diese Regensampler gestellt, die dann einen Quadratmeter hatten als Fläche und konnten dann eben durch dieses eDNA, also eDNA steht für Environmental DNA, das sind dann so Bestandteile der DNA, die vorhanden sind, ohne dass das Tier morphologisch da drin sein muss in so einer Probe, sondern halt über so die Reste, die vorhanden sind. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass eDNA heute auch gemacht wird mit Fraßspuren von Pflanzen an Insekten. Und durch die Fraßaktivität bleiben dann gewisse Spuren vorhanden, die sich noch darauf finden und wo man eigentlich noch DNA-Sequenzen drin findet, um das zuzuordnen. Oder eben den Kot oder halt ein gestorbenes Tier, was dann irgendwo drauf verwest ist oder sowas. All diese Sachen, die hinterlassen im Prinzip doch noch DNA-Spuren von dieser Art. Und das ist das Spannende, dass man schon alleine das als Umweltprobe nehmen kann, um solche Zuweisungen durchzuführen. Und in dieser Studie war das aber so, dass wir jetzt dann quasi 50 Arten über das eDNA Metabarcoding finden konnten, indem wir 1 Liter gefiltert haben. Und das ist also total spannend gewesen, weil man ja eben bis dato noch nie auf die Idee gekommen ist, mal irgendwie so das Wasser, was die Bäume runtergespült wird, irgendwie sich anzuschauen und dann eben mal anzuschauen, dass da auch noch irgendwelche DNA-Fragmente drinstecken, mit denen man noch irgendwelche Informationen bekommen könnte. Und ich fand das also total spannend, weil wir da sowas haben, wo man ja nicht mal irgendwas sieht, also keine Tiere irgendwie vor sich hat, die man wie sonst in Proben irgendwie untersucht, sondern wirklich nur das Wasser in diesen Tischen, wo das Ganze aufgesammelt worden ist. Und das Wasser wurde dann einmal gefiltert und die Filter dann letztlich durch das Metabarcoding gejagt. Und das ist mal so ein Beispiel dafür. Also das finde ich total spannend. Es gibt bei dem Metabarcoding auch eine ganz, ganz große Skepsis und die stammt insbesondere aus der Anfangszeit. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in der Anfangszeit ich habe euch das ja eben gesagt, diese Referenzbibliotheken noch gar nicht so gut waren, wie sie heute sind. Also wir schreiten ja auch da sehr stark voran im Laufe der Zeit. Und dann gibt es halt noch ziemlich viele Herausforderungen bei dieser Methode. Und da ist auch schon vor 2 Jahren ein unglaublich schönes Papier in den BfN-Schriften, also beim Bundesamt für Naturschutz, erschienen. Das hatte federführend Florian Lese durchgeführt und ich hatte an der Ursprungsversion als Mitarbeiter mitgewirkt. Und das gibt es auch kostenlos als PDF online. Ich verlinke euch das auch mal, so wie auch die Studie jetzt eben mal. Und da geht es eben darum, also der Titel ist DNA-basierte Biodiversitätsanalysen im Natur- und Umweltschutz. Welche Optionen haben wir für eine Standardisierung? Und das gibt einen sehr schönen Einblick darin, wenn ihr da tiefgreifend interessiert seid, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen auch noch da sind, um das eben belastbar durchzuführen oder wo halt wirklich auch noch Baustellen herrschen, damit es noch optimiert wird. Und zwar gab es am Anfang sehr, sehr große Skepsis in der Form, dass man beim frühen Metabarcoding in den Metabarcoding-Listen sehr häufig irgendwelche Arten aus den USA oder sowas mit drin hatte. Und das lag alles daran, dass die Bioinformatik einfach noch nicht ausgereift war. Also das heißt, man hat dann gewisse Filterungsprozesse, die man durchführen kann, nicht streng genug gesetzt, sodass man immer wieder irgendwelche Arten dort drin hatte, die unplausibel waren in solchen Listen. Und das hat halt zu großem Misstrauen geführt. Also ein Misstrauen in der Form, dass es halt große Ablehnung gab bei Personen, die sich nicht weitgehend mit diesen Methoden dann irgendwie auseinandergesetzt haben. Oder man hat halt gesagt, die Methode einmalig verurteilt. Das gibt's ja auch noch, dass man gar nicht die Entwicklung im Laufe der Zeit beurteilt, sondern ein einmaliges Ergebnis, was man sieht. Und das hat bis heute zu einer relativ großen Skepsis geführt von Menschen, die wirklich Artenkenntnis haben, in einzelnen Gruppen unterwegs sind und die auch für sich gesagt haben, diese Methode, die lassen wir für uns komplett außen vor. Und da muss ich aber auch nochmal an das wissenschaftliche Gewissen appellieren. Wenn diese Personen wissenschaftlich arbeiten, dann sind sie dazu verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und dann fehlt da zum Beispiel die Ebene des Wissens. Also das heißt, dann ist deren bestes Wissen noch nicht ausgearbeitet. Also da muss dran gearbeitet werden. Es reicht eigentlich nicht, sich diesen Dingen zu entziehen, meines Erachtens, weil man da eine gewisse Verpflichtung zu hat, eben das große Ganze zu betrachten und nicht ein Blickwinkel, den man wieder einnimmt, der so ein persönliches Partikularinteresse dann irgendwie einnimmt, was das angeht. Genau. Und dadurch, dass aber auch noch diese ganzen Vorbehalte da sind, haben wir jetzt aktuell beim Entomologischen Verein Krefeld ein sehr schönes Forschungsprojekt laufen, wie ich finde. Und zwar sind wir, weil wir das Metabarcoding seit jeher sehr kritisch begleiten auch, also vor allem mit der Intention, wie kriegen wir die Realität von Listen raus? Also das heißt, was ist wirklich real in solchen Proben vorhanden und wie kriegen wir die Annäherung möglichst gut hin, um an die Realität zu kommen? Und solche Fehler immer geringer werden. Die sind übrigens mittlerweile enorm gering. Also es gibt kaum noch wirkliche Patzer in diesen Listen. Aber diese Listen müssen nochmal plausibilitätsgeprüft werden. Das ist einfach so. Und das können nur Leute mit Artenkenntnis machen. Und wir machen das in den letzten Jahren sehr intensiv. Also prüfen enorm viele Listen nach unterschiedlichen Kriterien. Und das ist gar nicht so leicht manchmal, um euch so einen Einblick zu geben. Das mache ich gleich mal. Ich wollte euch jetzt erstmal sagen, dass wir gerade da so ein Forschungsprojekt laufen haben. Und zwar ist das Forschungsprojekt Forschung und Entwicklungsvorhaben. Das ist so eine Kategorie beim Bundesamt für Naturschutz. Und es geht quasi um die Methodenstandardisierung im Metabarcoding für die Erfassung charakteristischer Arten in FFH-Lebensraumtypen. Und dieses Projekt nennt sich S-Meta. Und wir sehen da einfach, dass wir als Prüfinstanz so gesehen, also klassische Taxonomen, die eigentlich Artenkenntnis haben in einzelnen Insektengruppen, sich zusammentun und ganz kritisch diese Vorgänge des Metabarcodings prüfen, um zu zeigen, an welchen Punkten man das Ganze optimieren kann. Und das bietet gleichzeitig totales Potenzial, weil wir jetzt erstmals für die FFH-Lebensraumtypen, die kamen ja jetzt in diesem Titel hier vor, da ist es also so, dass diese geschützten Lebensraumtypen auf europäischer Ebene aktuell eigentlich nur charakterisiert sind hinsichtlich der Pflanzengesellschaften. Und man hat keine Ahnung, was für Tiere da eigentlich leben. Man kennt manchmal vielleicht ein paar typische Arten der FFH-Lebensraumtypen oder kennt die FFH-Arten der gewissen FFH-Lebensraumtypen, aber man kennt nicht die Gesellschaften davon. Man kennt aber die Pflanzengesellschaften. Anhand der Pflanzengesellschaften wird das Ganze kartiert und festgelegt, ob das so ein FFH-Lebensraumtyp ist oder nicht. Und das Metabarcoding können wir jetzt natürlich über die Zeit mit Einblicken über systematische Untersuchungen auch nutzen, um vor Ort die Tiergesellschaften zu definieren eigentlich. Und das ist etwas, was wir also exemplarisch für gewisse Lebensraumtypen mit den Insekten machen, wo wir dann einfach erkennen, dass man eine mathematische Formel ableiten kann, um über die Dominanzstrukturen der, also Dominanz und wie häufig diese einzelnen Arten dann in Individuenzahlen dort vorkommen, festlegen kann, welcher Lebensraumtyp das wirklich ist und ob dieser charakteristisch ist oder nicht. Das ist irgendwie ein ganz spannendes Projekt, wie ich gerade finde. Und gleichzeitig optimieren sich solche Dinge da noch ein bisschen bezogen auf dieses Meta-Barcoding. Gut, ich habe heute viele Informationen drin gehabt. Ich hoffe, es waren für euch auch ein paar spannende Aspekte dabei. Ich habe jetzt heute einfach mal rausgeplaudert. Also das heißt, es ist jetzt nicht vorbereitet gewesen. Deswegen hoffe ich, dass es für euch möglichst gut nachvollziehbar war und dass ihr vielleicht aber auch nochmal so die ein oder andere Idee irgendwie vielleicht auch mal mitgenommen habt oder Gedanken mal mitgenommen habt. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback auf die Folgen und falls euch irgendetwas unklar gewesen ist, dann sprecht das sehr gerne an. Ich werde versuchen, das künftig auf jeden Fall auch nochmal aufzugreifen, weil das heute schon ziemlich viele Informationen waren, glaube ich. Und die sind nicht für alle so super gut zugänglich. Und das war eigentlich mal ein Versuch, um zu zeigen, was bedeutet das eigentlich momentan für die Biodiversitätsforschung? Also, dass wir einen total revolutionären Ansatz haben, mit dem wir plötzlich sagen können, wir könnten sogar weg vom Artenschutz hin zum Schutz von biologischen Artgesellschaften, die typisch sind für Lebensräume und damit einen viel breiteren Blickwinkel abdecken als das, was wir bisher machen. Und das ist teilweise auch notwendig, denn wir sehen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich noch kurz reinbringen muss, wir sehen, es gibt mittlerweile Studien, die das aufzeigen, dass Biodiversitätsverluste nicht adäquat durch diese geschützten Artengruppen wiedergespiegelt werden. Das heißt, wir haben teilweise Naturschutzgebiete, schauen in die Maßnahmenpläne rein, schauen dann letztlich in die Berichte rein, was da so stattfindet. Und dann sehen wir, die Naturschutzgebiete funktionieren hervorragend hinsichtlich der Umsetzung. Diese Artbestände haben sich erholt zum Beispiel und so weiter und so fort. Dann haben wir in der Betrachtung eine oder zwei Arten drin, irgendwie, die maßgeblich als wichtige, wertgebende Arten für das Biotop festgelegt werden. Und im Hintergrund messen wir und sehen dann einfach, dass wir massive Verluste bei der Insektenbiomasse haben, dass wir massive Verluste bei Arten, die zum Beispiel charakteristisch sind, für Offensande sind, da drin haben, dass die parasitoiden Gesellschaften einbrechen und so weiter und so fort. Also alle möglichen Anzeichen auf wirkliche massive Biodiversitätsverluste, während auf dem Papier das Ganze gut aussieht und hier funktioniert Artenschutz. Und das ist eben dieser schmale Grat, wo man dann sehr vorsichtig sein muss. Und das ist eigentlich auch der Ansatz, den wir versuchen eben durchzuführen, dass einfach das besser und optimiert stattfinden kann, der Erhalt von biologischer Vielfalt. Und dass eben alle Arten geschützt sind, möglichst, die Teil der lokalen biologischen Vielfalt sind und nicht nur die, die groß und bunt sind und uns besonders gut gefallen. Und damit bin ich eigentlich durch soweit. Ich packe eine Studie als Beispiel, die mal aufzeigt, dass diese Auswahl der etablierten Gruppen im Artenschutz eben dazu führt, also der Indikatorengruppen dazu führt, dass man diese Verluste nicht vorhersehen kann. Also da gibt es auch Studien zu. Und gleichzeitig verlinke ich euch diese anderen Studien, die ich jetzt genannt hatte und hoffe, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir online eine Bewertung da lasst und gerne auch schreibt zu dem Thema, wenn euch selbst irgendwie was auf dem Herzen liegt oder ihr einen Aspekt seht, der besonders spannend ist in irgendeiner Form, weil ich auch nicht an alles denke natürlich. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall noch heute einen schönen Abend oder, wenn ihr das tagsüber hört, einen guten Tag. Wir hören uns bald wieder. Diesen Podcast könnt ihr selbst über Steady unterstützen. Da freue ich mich, denn das macht eigentlich Steady hier momentan nur möglich. Das heißt, ich kann für euch diesen Content produzieren. Ich kann für euch den Content auf Instagram produzieren, auf anderen Plattformen und wenn ich viele Unterstützerinnen bekomme, dann habe ich auch die Möglichkeit, eben Veröffentlichungen zu schreiben zu faunistischen Themen, also welche Arten in welchen Regionen vorkommen, die ich mir momentan nur sehr schwierig leisten kann, weil das einfach wirklich viel Zeit kostet und ich als Freiberufler diese Zeiten eigentlich nicht vergütet habe. Und das funktioniert besser und besser, je mehr Leute von euch mich unterstützen. Falls ihr also einen Euro übrig habt, meldet euch da gerne und ich freue mich da über jede Unterstützung. Euch auf jeden Fall, wie auch immer, einen guten Tag. Auf Wiederhören.